So hört die frohe Botschaft das heilige Evangelium bei Lukas im 15. Kapitel.
Ehre sei dir, Herr.
Es nahten sich Jesus alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne, und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land, und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er aber alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, und der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich einem deiner Tagelöhner gleich. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gegen dich gesündigt, gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet es. Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld, und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm: Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten, und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber, da dieser, dein Sohn, gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, o Christe.
Liebe Schwestern, liebe Brüder, es ist schon einige Jahre her, Da war ich unterwegs mit Konfirmanden. Und wir waren gerade beisammen während einer Konfirmandenfreizeit am Abendbrottisch, etwa mit 16 Konfirmanden und Konfirmandinnen und Konfirmanden. Und es waren drei Teamer dabei und ich. Und mittendrin saß Michael. Er war damals 14 Jahre und das Lernen fiel ihm schwer. Er hatte eine Lese- und Rechtschreibeschwäche, ADHS, wie man es nennt. Und er träumte davon, Architekt zu werden. Aber er weiß auch, dass das mit dem Hauptschulabschluss eben nicht ging. Man musste schon aufs Gymnasium gehen. Und am Nachmittag haben wir dann auch einen Ausflug gemacht in das benachbarte Städtchen. Und in einem Dekogeschäft hat sich Michael aus dem bevorstehenden Halloween-Fest ausgerechnet eine Horrormaske ausgesucht und gekauft. Und die trägt er jetzt, wobei er sie zum Essen nach hinten geschoben hatte, damit sein Mund frei bleibt, sonst hätte er ja nichts essen können. Und mehr noch zum Reden. Michael ist in seinem Element und die anderen Konfirmandinnen und Konfirmanden stehen ihm damit nicht nach. Und ich sehe noch das lautstarke Treiben gelassen zu. Ich freue mich, dass eben Michael dabei ist. Den hätten wir nämlich beinahe auf dem Weg zur Konfirmation verloren. Und das kam so, ein halbes Jahr nach Beginn des Konfirmandenunterricht hatte Michael die Ausdauer verloren. Er fehlte öfter, manchmal mit Entschuldigungen, manchmal ohne Entschuldigungen oder fadenscheinige Erklärungen. Unser Lernkanon umfasste damals ein Gesangbuchlied mit drei Strophen, einem Psalm, Vater Unser, die 10 Gebote und das Glaubensbekenntnis. Das ist bestimmt nicht zu hoch gegriffen, das gehört meiner Meinung zu den sogenannten Basics dazu. Das muss man einfach können, sonst kann man an keinem Gottesdienst teilnehmen und das gehört einfach dazu. Schnell war aber Michael wieder im Rückstand gewesen. Das mit dem Lied hat er sich Danke für diesen guten Morgen herausgesucht. Das klappte nur leidlich. Dabei hatte Michael im Krippenspiel an Heiligabend mit Bravour eine Hauptrolle übernommen und auch viel Text gelernt gehabt. Und inzwischen fragten die Mitkonfirmanden nach, was ist denn nun jetzt mit Michael? Er war oft nicht da. Und ich hörte so ein wenig heraus, dass sie es als Ungerechtigkeit empfunden hätten, wenn er jetzt einfach so mitkonfirmiert werden würde. Sie hatten schließlich gelernt und waren immer pünktlich da, regelmäßig beim Unterricht. Was würde ich Michael durchgehen lassen? Und diese Reaktion, denke ich, ist durchaus berechtigt. Schließlich sollen alle irgendwie gleichberechtigt behandelt werden. Und das Ende des Unterrichtsjahres nahte, die Konfirmation stand vor der Tür, es musste eine Entscheidung her. Und ich beriet mich damals mit dem Kirchenvorstand und eine Kirchenvorsteherin, der lag besonders Michael auch am Herzen. Sie weiß, dass er durch seine Familie eben wenig Unterstützung hat, gerade in der Schule und beim Lernen. Michaels Mama ist zwar sehr liebevoll, eine, die es Michael gerne recht macht, aber nicht dabei erkennt, dass zu viel Nachgiebigkeit auch nicht immer das Beste ist. Eine, die aus unguter Erfahrung vielleicht Michael nicht so viel zutraut und damit dessen Selbstzweifel verstärkt. Und im Kirchenvorstand waren wir dann der Meinung, dass nicht allein das Auswendiglernen über die Zulassung der Konfirmation entscheiden kann. Manche bringen es einfach nicht hin. Und auf der anderen Seite können wir es ihm nicht einfach erlassen. Was wäre denn ungerecht? Das wäre ungerecht den anderen gegenüber, die eben fleißig gelernt haben und denen es bestimmt auch nicht immer leicht gefallen ist. Was machen wir also? Ich habe das Problem einfach mit in die Konfirmandenstunde genommen. Und dann am nächsten Dienstag in der Konfirmandenstunde hatten wir gemeinsam überlegt, wie wir denn mit Michael und auch die anderen, mit die ähnliche Schwierigkeiten haben, helfen könnten. Und dann kam plötzlich die Lösung aus der Gruppe, nämlich die Sache in eine Art Teamarbeit zu verwandeln und damit zu lösen. Es soll dafür eine Konfirmandenstunde Zeit zum Lernen sein und sich Zeit dafür zu nehmen, um gemeinsam zu lernen und sich anschließend auch gegenseitig abzuhören. Gesagt, getan, das Ergebnis war sehr zufriedenstellend. Michael konnte jedenfalls große Teile des Lernpensums gut aufsagen und die anderen hatten wahrgenommen, wie er sich doch angestrengt hatte. Alle hatten etwas gelernt. Und das war eben mehr als nur der Psalm oder das Glaubensbekenntnis aufzusagen. Sie hatten sich nämlich Gedanken gemacht um den anderen, um ihn zu unterstützen. Wir haben auf einen Schwachen Rücksicht genommen und sind dem fast verlorenen Michael nachgegangen. Und noch wesentlich mehr, der verloren Gegangene wurde wieder aufgenommen in die Gruppe und hatte die Erfahrung gemacht, wie die anderen ihn unterstützt hatten. Und auch in der Gruppe hatte sich etwas verändert. Dadurch, dass sie Verantwortung füreinander übernommen hatten, sind sie stärker zusammengewachsen. Sie hatten gelernt, auf den Schwächeren zu achten, ihn nicht einfach links liegen zu lassen, ihm nachzugehen, sich um ihn zu kümmern. Michael und seine ganze Familie waren stolz und glücklich, als der Tag der Konfirmation dann da war. Und er zusammen mit den anderen dann auch eingesegnet wurde. Und das war für ihn und seine Familie und alle anderen ein besonderer Tag, ein besonderes Ereignis. Und ich hatte es immer so gemacht bei der Konfirmation, dass ich jedem einzeln einen Segen zugesprochen habe, einen ganz individuellen Segen. Und ich hatte gesehen, als nun Michael gekniet hat und ich habe ihm die Hand aufgelegt und dabei schloss er die Augen und hat diesen Segen für sich, ich denke, schon sehr intensiv aufgenommen. Und dabei war es bestimmt für ihn ein Moment, das er in seinem Leben nicht vergessen hat. Es war für mich wie in diesem Evangelium, das wir gehört haben vom verlorenen Sohn, der plötzlich zurückgekommen war und wieder in die Gemeinschaft mit dem Vater und in die Familie aufgenommen wurde. Nicht immer ein leichter Weg, aber richtig real und Evangelium erlebt, direkt in dieser Situation, mitten in das Leben hinein. Und immer wieder habe ich es auch erlebt, dass Kinder oder Jugendliche gekommen sind wie Michael zum Unterricht, die ähnliche Schwierigkeiten hatten. Manche brauchten eben mehr Zeit als andere, mehr Geduld und Aufmerksamkeit. Und ich bin dankbar, wenn ich diese gute Botschaft Jesu Christi so direkt im Leben erleben darf und vermitteln darf, wie es in dieser Konfirmandengruppe geschehen ist. Näher können wir dem Evangelium Jesu, unseres Herrn, nicht sein, als durch solche direkten und individuellen Erfahrungen und Begebenheiten. In Norddeutschland, wissen Sie, heißt der Pfarrer Pastor, der Hirte. Ich habe gehört, hier in unserem Bereich, oder besser gesagt in der Eifel, dann der katholische Pfarrer, Pastor heißt es, auch interessant. Also das verschiebt sich etwas, ist ja kein geschützter Titel, aber ein sehr wichtiger Titel. Dahinter verbirgt sich nämlich ein hoher Anspruch, wie ich finde. Denn ein guter Hirte ist ständig bei seiner Herde präsent. Das wird von ihm erwartet, dass er sich um sie kümmert, sich um sie sorgt, Tag und Nacht. Jedes einzelne Tier ist ihm dabei wichtig. Und als Pfarrhirte hatte ich mich mit diesem Bild manchmal etwas schwer getan, insofern ich nämlich nicht jedem nachgehen konnte, wie ich gerne gehabt hätte oder es gerne getan hätte. Und die Gemeinde, also in diesem Falle, auch nicht die Schafherde war, wo man Schafen doch eher einen unkritischen Herdentrieb nachsagt und eine gewisse Dummheit, dumme Schafe halt. Aber allerdings ist das sehr töricht, denn Schafe sind alles andere als dumm und einfältig. Sie erkennen ihre Herde ganz genau, sogar jedes einzelne Tier, wo sie dazugehören. Und unser Bild von einer mündigen Christengemeinschaft, einer Gemeinde, ist sicherlich auch ein anderes. Die Gemeinde mündiger Christinnen und Christen ist eine Gemeinschaft, in der jede und jeder das Seine und ihre zur Gemeinschaft gleichberechtigt beiträgt und hineinträgt in diese Gemeinschaft. Mit den ganz eigenen Fähigkeiten, mit den von Gott geschenkten Gaben und Begabungen und diese auch einbringt. Und dann höre ich diese Gleichnisse. Vorher, was wir jetzt nicht gehört haben, vor dem Evangelium sind noch zwei Beispiele genannt, Gleichnisse vom verlorenen Schaf, von dem verlorenen Groschen. Ein Hirte, der dem verlorenen Schaf nachgeht, ganz konsequent, mit großer Risikobereitschaft, indem er die anderen 99 schutzlos zurücklässt, ohne eine Güterabwägung vorzunehmen, ob das eine Schaf das Leben der anderen 99 nun wert ist. Oder eine Frau, die das Geldstück, das ihr verloren gegangen ist, sucht und dabei Licht in jede dunkle Ecke des Hauses bringt, in jedem Ritz zwischen den Bodendielen mit dem Staub und Dreck von vielen Jahren und sogar hinter dem Küchenherd schaut und kehrt, hinter dem es vielleicht klebrig ist und von einigen Jahrzehnten zubereiteten Mahlzeiten und dann endlich es findet. Und alle, die schon mal etwas länger etwas gesucht haben und gefunden haben, wissen, welches Gefühl das ist. Schönes Gefühl, etwas zu finden, was einem doch persönlich wichtig gewesen ist. Der ehemalige Papst Franziskus hatte einmal in einem apostolischen Schreiben deutlich gemacht, was er von einem guten Hirten erwartet. Und also Evangelii Gaudium hieß diese Schrift, ein schöner Titel, die Freude des Evangeliums oder am Evangelium. Was nämlich, dass er diese Ränder der Gesellschaft sieht, dieser gute Hirte, und zu ihnen geht, zu diesen Ausgestoßenen und den gesellschaftlich Verachteten, von denen die anderen nichts halten, von denen die meisten nichts wissen wollen. Als gute Hirte sollte man den Geruch der Schafe annehmen, hat er gesagt, statt sich überheblich abzuschotten. Und er schreibt ganz deutlich, das könnten wir als gut auch als evangelische Kirche unterschreiben: Mir ist eine verbeulte Kirche, die verletzt und beschmutzt ist, weil sie auf die Straßen hinausgegangen ist, lieber als eine Kirche, die aufgrund ihrer Verschlossenheit und ihrer Bequemlichkeit, sich an die eigenen Sicherheiten zu klammern, krank ist. Meiner Meinung nach ein sehr aktuelles Wort, wo wir ständig über den neuen Weg der Kirche oder überhaupt über den Weg von Kirche nachdenken, wo auch die Verantwortlichen in den Landeskirchen fast nur über das Geld reden, statt über den Auftrag von Kirche in dieser Zeit nachzudenken und es umzusetzen. Sicherlich braucht es Geld dazu, aber doch nur dafür, um Gottes Reich aufzubauen, damit der Glaube unter uns wachsen kann. Das ist auch für mich ein ermutigender und erst recht biblischer Auftrag. Und ich weiß gerade als Gemeindepfarrer, wie schwer es war und ist, den Verlorenen nachzugehen. Was ist mit denen, die ich dabei möglicherweise zurücklassen muss? Wer sind die 99 aus dem Gleichnis vom verlorenen Schaf? Für Jesus sind es die, denen er seine Gleichnisse vom Verlorenen erzählt, also die Treuen, die im Glauben festen und die Zuversichtlichen, die Pharisäer und Schriftgelehrten. Was wäre die Gemeinschaft ohne sie? Was wäre unsere Gemeinde ohne sie, ohne die Treuen, ohne die sonntags zum Gottesdienst gehen, die Gemeindegruppen unterstützen, die gerne arbeiten in dieser Kirche? Manchmal fragen die auch, wo bleiben wir eigentlich? Haben wir nicht die gleiche Aufmerksamkeit verdient wie die, die nicht einmal mehr Kirchensteuer zahlen? Schade, dass der Pfarrer nicht öfter in unserem Gemeindekreis mal zu finden ist. Wie antwortet Jesus auf den Unmut der Pharisäer und Schriftgelehrten? Eben mit einer Gegenfrage, einer freundlichen, werbenden Gegenfrage. Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat und wenn er eins verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Was soll aus Kindern wie Michael werden oder auch Erwachsenen, wenn wir ihnen nicht hinterhergehen? Wer kümmert sich um Menschen, die unsere Gesellschaft abgehängt hat, die mit ihrem Leben zumindest zeitweise einfach überfordert sind? Wer sonst hat eine bessere Hoffnung für diese Welt und in diese Welt zu verkündigen als die von Jesus Christus, der uns den Weg zum Vater gezeigt hat? Wer wäre unter euch, der dem Verlorenen nicht nachgeht, fragt Jesus. Es müssen nicht gleich alle sein. Eine oder einer genügt erstmal. Und dann kommt und freut euch mit mir. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.